Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag. Bei einer Folge der Philosophischen Brocken begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Wir haben dieses Jahr im April eine Sendung gemacht über Martha Nussbaums Buch Zorn und Vergebung. Martha Nussbaum, eine US-amerikanische Philosophin, die 2016 dieses Buch Anger and Forgiveness geschrieben hat, das mittlerweile auch ins Deutsche übersetzt worden ist. In dieser ersten Sendung konnten wir uns nur mit dem ersten Teil dieses ausführlichen Buches beschäftigen. Da ging es um den privaten Bereich, in dem Zorn ein Problem sein kann. Zwei weitere Bereiche, die Martha Nussbaum behandelt, sind einerseits der Bereich der Alltagsöffentlichkeit und andererseits der Bereich der politischen Auseinandersetzungen, sowohl in einem Normalrahmen als auch im revolutionären Rahmen. In der heutigen Sendung diskutieren wir, das ist Charlotte Annerl, Franz Brammer, Herbert Rachowitz, über den sogenannten mittleren Bereich und dann auch über Zorn im revolutionären Kontext. Wir haben im Unterschied zur ersten Sendung, die wir über Martha Nussbaum und ihr Buch gestaltet haben, ein wenig anderes Verfahren gewählt. Wir haben uns Teile des Buches aufgeteilt und Verantwortliche für die Darstellung der Inhalte bestimmt, die ihre Zusammenfassung und ihre Gedanken zu diesen Teilen vortragen werden. Und im Anschluss daran diskutieren wir zu dritt. Zu dritt ist Charlotte Annerl, Fritz Brammer und Herbert Rachowitz. Der erste von uns gewählte Unterabschnitt des Buches wird von Charlotte Annerl verantwortet.
Der mittlere Bereich. Martha Nussbaum charakterisiert den mittleren Bereich nicht durch eigene, allein ihm zukommende Merkmale, sondern definiert ihn durch eine negative Abgrenzung sowohl von der Sphäre vertrauter persönlicher Beziehungen, diese waren Thema der ersten Sendung, als auch von den Tätigkeitsfeldern Recht und Politik, die wir im Anschluss diskutieren. Es handelt sich hier um einen Lebensraum, so führt Nussbaum aus, in dem wir uns im Alltag viel aufhalten. Es ist der Bereich, in dem wir es mit fremden Menschen zu tun haben, Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, lockeren Bekanntschaften, kurz gesagt, mit Menschen, mit denen wir keine tiefere und von starkem Vertrauen geprägte Beziehung führen, die jedoch ebenfalls Personen sind und keine Rechts- und Regierungsinstitutionen. Diese Begegnungszone einander nicht näher bekannter Menschen fällt durch ein erstaunliches Paradox auf. Einem Minenfeld vergleichbar geschehen, so Nussbaum, gerade in diesem sozialen Segment ständig Vorfälle, die unbändigen Zorn auszulösen vermögen. Doch zugleich lasse sich diesen Widrigkeiten keine echte wesentliche Bedeutung zusprechen. Die Heftigkeit des Gefühls steht also in keinem angemessenen Verhältnis zur Belanglosigkeit seines Anlasses und muss so überraschen und verwirren. Im Alltagsleben der meisten Kulturen der Gegenwart gäbe es einerseits viele Auslösereize für Empörung über geringen Respekt und obendrein so viel wirklich grobes und rücksichtsloses Verhalten. Ein Großteil des Unmuts und Grolls entstehe daher eben hier, wo uns eine, wie sie schreibt, Armee von rücksichtslosen, unbesonnenen und groben Menschen zusetze. Sofern diese Ärgernisse und Verletzungen nicht in den Kompetenzbereich von Recht und Politik fallen, seien sie es jedoch in der Regel nicht wert, dass man sich darüber aufregt. Insofern, so Nussbaum, ist es falsch, sich emotional davon ernsthaft betreffen zu lassen. Andererseits bekennt Nussbaum ein, dass selbst sie in ihrer persönlichen Alltags- und akademischen Berufswelt dieses Paradox nicht wirklich auflösen könne. Im Gegenteil, die Intensität ihrer Gefühle von Ärger, Zorn oder Unmut ließen sich zu ihrer eigenen Verwirrung mit der doch so klar eingesehenen Bedeutungslosigkeit der Kränkungen oder Rücksichtslosigkeiten offenbar nicht in Einklang bringen. Sie schreibt: Meinen eigenen Versuchungen, wütend zu werden, liegen vornehmlich in diesem Bereich. Und ich bin beileibe nicht gegen Wut gefeit. Bei fremden Menschen, die meinen Unmut erregen, fällt es mir schwer, meinen Zorn zurückzuhalten. Eigentlich müsste diese Ambivalenz hellhörig machen, denn ein solches Paradox verweist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf theoretische und kulturelle Verdrängungen, auf eine Verschiebung von tiefer begründeten Problemen auf die Ebene scheinbar sinnloser, ja, wie sie betont, geradezu lächerlicher und absurder Verhaltensweisen und Gefühle. Also von, so ließe sich sagen, Symptomen, die durch ihren quälenden und insistierenden Charakter ihren verborgenen Gehalt geltend machen. Abstand und Loslösung sind dringend geboten, wenn das Leben einen guten Verlauf nehmen soll, mahnt der Herr Nussbaum besorgt ein. Doch wie ist diese Haltung der Distanzierung zu erreichen? Hier macht sich Nussbaums doppelt negative Abgrenzung des mittleren Bereichs bemerkbar. Denn mit welcher philosophischen Methode könnte die ersehnte befreiende Wirkung erzielt werden? Moral- und Rechtsphilosophie, Nussbaums eigene Forschungsdomänen, treffen das genuin eigene dieses mittleren Bereichs nicht. Und auch die Logik vertrauter Nahbeziehungen, eine Logik der Liebe, hilft nicht weiter. Ist also auch das philosophisch gebildete Individuum bei der praktischen und theoretischen Bewältigung des Zorns im mittleren Bereich nur auf Selbstdisziplinierung im Sinne alltäglicher Lebensklugheit zurückgeworfen? Nussbaum nennt hier mehrere Möglichkeiten einer solchen angewandten Lebensklugheit. Etwa Seneca zitierend: ein Ritual der Selbsterforschung. Seneca schreibt: Was kann es Schöneres geben als diese Gewohnheit, den ganzen Tag zur Prüfung an sich vorüberziehen zu lassen? Und was für ein Schlaf folgt auf diese Selbstschau? Wie ruhig, wie tief und frei. Weiters plädiert sie für Humor und Großzügigkeit, vor allem aber für eine Verbannung dieser Alltagsärgernisse aus dem Reich der eigenen Gedanken. Doch sind diese paradoxen Phänomene und Konflikte auch aus unseren theoretischen Überlegungen am besten zu streichen? Nussbaum verneint dies und schlägt als philosophische Methode vor, das Phänomen des Zorns im Rahmen einer Modernisierungstheorie, die bei der Antike ansetzt, zu analysieren. Sie verwendet dazu unter Anspielung auf Nietzsche auch den Begriff Genealogie. Als ihren Hauptfokus bezeichnet sie das Anliegen, zu erkennen, was die Einsichten der Eumeniden einer modernen Welt zu bieten hätten. Dies klingt vielversprechend, denn wie Nussbaum schreibt, es ist tatsächlich vor allem der mittlere Bereich, in dem die Menschen die Eumeniden brauchen. Denn er ist ein Bereich, dessen Konflikte überwiegend ohne Rechtsprechung gelöst werden müssten. Leider unternimmt Nussbaum keine Analyse des mittleren Bereichs, die sich als eine wirkliche Genealogie auffassen ließ. Für die Auseinandersetzung mit den Ärgernissen in diesem Segment der Gesellschaft ist es vielmehr in erster Linie Seneca, der Verfasser der Schrift über den Zorn, den Nussbaum über die Jahrtausende hinweg als verwandt empfindende Seele begrüßt. Das Leben im Zentrum des damaligen römischen Imperiums gleiche ihr zufolge in vielen dem Leben im Zentrum des US-Imperiums, in dem sie wirkt und lebt. Ähnlichkeiten finden dabei mehr Hervorhebungen als Unterschiede und Entwicklungslinien. Den Klagen Senecas über seinen unentwegten Kampf gegen Aufwallungen der Wut angesichts nichtiger Kränkungen sei eine bis heute geltende Aktualität zuzuerkennen, so Nussbaum. Allein die stärkere Abtrennung der Sphäre privater Nahbeziehungen sowie der Politik stelle ein wirklich deutliches Unterscheidungsmerkmal zur Gegenwart dar. Sie schreibt, Seneca unterscheidet den mittleren Bereich weder vom Bereich vertrauter Beziehungen, noch grenzt er ihn verlässlich vom Bereich des Politischen ab. Diese Mängel nehmen seinen Argumenten jedoch nichts von ihrem Wert. So fällt Nussbaums geschichtlicher Bogen ziemlich weit aus. Die europäische Tradition wird übersprungen, abgesehen von einigen Bemerkungen über christliche und jüdische Religion. Eigentlich wecken Nussbaums Vorgaben bei der Lektüre des Buches die Erwartung, dass eine genealogische Betrachtung des mittleren Bereichs von der Zeit Aeschylus ausgehend, auf dessen Trilogie der Orestie sich Nussbaum bezieht, stärker auf historische Nachfolgetraditionen und Fortsetzungslinien des Modells der Eumeniden als Schutzpatroninnen inneren sozialen Friedens eingeht. Dieser Mangel hängt mit Nussbaums allzu linearer Interpretation des von Aeschylus beschriebenen Wandels der Erinien in die Eumeniden, in wohlwollenden Schutzgöttinnen der sittlichen Ordnung Athens zusammen. In Kind Orestie lässt Aeschylos die mitfühlend um das Wohl der Stadt besorgten Eumeniden, die in Athen ihr neues Zuhause gefunden haben, aus den nach grausamer, blutiger Rache strebenden Erinien hervorgehen, die den Muttermörder Orest verfolgen. Doch die Erinien sind nicht die einzigen Akteure in diesem Stück, die Rache einfordern, wie dies der Nussbaumfall zu sein scheint. Denn auch der von Zeus unterstützte Krieg gegen Troja geschah aus Rache für die Verletzung des Gastrechts durch den Raub Helenas. Und die Ermordung Klytämnestra durch ihren Sohn Orest wurde von Apollo befohlen, aus Rache für Klytämnestras Tötung ihres aus Troja heimkehrenden Gatten Agamemnon, der wiederum das Leben ihrer Tochter Iphigenie zu opfern bereit war, um erfolgreich in den Krieg ziehen zu können. Wir stehen einander somit zwei Racheansprüche, zwei sich rächende Göttergruppen gegenüber. Ältere Götter auf der einen und jüngere Götter auf der anderen Seite, wie Aeschylos betont, wobei die Erinien die älteren Götter verkörpern, die vor allem den Muttermord rächen. Deshalb werden von Athenen und die Bürger einberufen, um aus dieser Pattstellung einen Ausweg zu finden. Die Erinien werden dabei zwar entmachtet, der durch sie bisher gewährleistete Schutz alter Gesetze wird jedoch nicht aufgelöst, sondern nun anders bewältigt und gewährt, nämlich durch das Gelöbnis der Stadt ihrer Achtung. Einer Verehrung, die den nun besänftigten, zu Eumeniden gewandelten einzigen Erinien, Töchtern der Nacht, uralter Weisheit Hort, zugesichert wird. Denn die Missachtung, Verstoßung der Erinien ins Nichts könne, so Athene kein Gemeinwesen heil verkraften. Es sind somit zwei Fragen zu unterscheiden. Die Form des Schutzes durch Angst und Rache oder durch vermittelnde Wohltätigkeit und der Gegenstand des Schutzes, der soziale Zusammenhalt, wie in etwa der Chor in den griechischen Dramen verkörpert. Die kulturelle Figur der Eumeniden, die durch Sanftmut, Friedfertigkeit, Mitgefühl und Wohlwollen ohne Ausübung von Gewalt den Zusammenhalt eines Gemeinwesens im Inneren festigen und dafür Verehrung erfahren, hat auch bei der Gestaltung des traditionellen bürgerlichen Geschlechterverhältnisses eine Fortsetzung gefunden. Eine durchaus verwandte Aufgabe wird Frauen etwa ab der Mitte des 18. Jahrhunderts zugeschrieben. Auf die blühende Ruhe der Immerguten, wie es Hölderlin in einer Gedichtzeile formuliert, wird nun großes Gewicht gelegt. Diese besänftigende, vermittelnde Rolle des Weiblichen innerhalb der Familie, also im Bereich der vertrauten Nahbeziehung, bildet einen Schwerpunkt innerhalb der historischen Geschlechterforschung. Wie eine solche traditionelle weibliche Nachfolgefigur der Eumeniden im mittleren Bereich, also in der Öffentlichkeit, aussieht, wurde weitaus weniger untersucht. Am ehesten lässt sich diese von Frauen erwartete Haltung des friedlichen Ausgleichs, der Wahrung traditioneller Gesetze auf dem Gebiet der Umgangsformen erkennen, wie dies etwa Kant oder die klassische Dichtung thematisiert. Die in diesem Zusammenhang vorgeschriebenen Muster von Sittlichkeit und Sittsamkeit stoßen heute auf Befremden. So ärgert sich etwa Nussbaum über das unaufgeforderte Verstauen ihrer Gepäckstücke durch übereifrige männliche Mitreisende. Diese folgen noch Gesetzen, wie sie in einem Ratgeber über den guten Ton aus dem 19. Jahrhundert formuliert wurden. Damen haben stets den Vorrang, überall und unter allen Umständen. Dazu gehöre auch, so das Buch, die Unterstützung des Gepäcks, etwa in der Eisenbahn. Es ist nicht leicht, diese einstige konservative Rollendifferenz in den modernen Umgangsformen zu neutralisieren, sodass sie jene in die Gegenwart passende Gestalt annehmen, die Nussbaum lobt. Nussbaum schreibt, das soziale Miteinander funktioniert besser, wenn die Menschen höflich und hilfsbereit auftreten und sich an eine lange Reihe impliziter Regeln zur Sicherheit und Höflichkeit, Anständigkeit und Gegenseitigkeit halten. Daher haben wir das Bedürfnis, diese Regeln irgendwie durchzusetzen und die Dinge, die sich auf sozial nützliche Praktiken schädlich auswirken, nicht einfach laufen zu lassen. Doch eine etwas detailliertere Genealogie des mittleren Bereichs der Gegenwart nimmt Nussbaum nicht in Angriff. Daher lässt sich in ihrem Buch die Möglichkeit eines Vorbilds der Eumeniden in der Gegenwart nicht wirklich philosophisch analysieren und erörtern. Im modernen Alltag, so ließe sich resümieren, berühren einander Bedeutungslosigkeit und Bedeutsamkeit. Denn auch die Leistungen und Merkmale intimer Nahbeziehungen sowie auch des Rechts haben die geteilte Lebenswelt des mittleren Bereichs als Ausgangspunkt und Ressource. Insofern ist Zorn in diesem Kontext aus einem tieferen Grund verständlich, auch wenn er im konkreten Einzelfall bedeutungslos scheint. Das ist das Paradox, das Nussbaum anspricht. Diese verdrängte Bedeutsamkeit des mittleren Bereichs als Ort der Alltagssprache und des Alltagslebens kommt auch in der modernen städtischen Sehnsucht nach öffentlichen Lebensräumen zum Ausdruck, die nicht von vertraut intimen Beziehungen geprägt sind, in denen aber dennoch Vertrauen und Wohlwollen herrschen. In der urbanen Lebensgestaltung besitzen daher eng umgrenzte kulturelle Inseln eine starke Anziehungskraft, die auch kommerziell verwertet wird, wie etwa Lokale, in denen sich spezifische Gruppen wohlfühlen, oder historische Viertel in den Großstädten, überschaubare Urlaubsorte, Hotels oder elegante Geschäfte, deren Personal auf höfliches Verhalten eingeschworen wird.
Eine kleine Flash-Bemerkung, die mich überrascht hat, wie ich das angehört habe, was du gesagt hast. Die eine kleine Phrase, Masernussbaum ärgert es, wenn ihr jemandem zu Flugzeug behilflich wird. Da ist mir plötzlich was deutlich geworden über die Bedeutung von Ärgern. Weil das Ärgern darüber ist ja jetzt nicht der große Ärger. Ne? Das ist etwas, wo man auch bereit sein könnte zu sagen, naja gut, ärger dich nicht. Das ist ein Gefühl, so ähnlich wie wenn man sich einsam fühlt oder wenn man sich glücklich fühlt oder so, das kann man nicht bestellen, aber da hängt das Leben nicht dran. Das ist jedenfalls nicht wirklich ein Grund, ein Buch zu schreiben. Der Grund, ein Buch zu schreiben, ist mehr der große Ärger. Und da würde man sagen, das findet man natürlich im mittleren Bereich auch. Also zum Beispiel, wenn Leute mit dem Messer aufeinander losgehen, wenn sie sich den Parkplatz streitig machen. Also das ist Wut. Da sind wir aber an der Stelle jetzt auch wieder, wo der Terminus Ärger, das sich ärgern und das einen Wutausbruch haben, beides abdeckt. Und es fehlt sozusagen ein bisschen, auch in dem, was du jetzt vorgelesen hast, das Werkzeug, das so auseinanderzunehmen, dass an bestimmten Stellen die Martha Nussbaum ganz recht hat, dass sie sagt, also vergiss es, ist nicht der Mühe wert. Und auf der anderen Seite aber in einen Bereich kommt, in dem du sagst, also das Symptom, dass da jetzt alles außer Kontrolle gerät, das sollst du ernst nehmen oder sollst du nicht vergessen. Hat keinen Sinn, dass du dich nicht fragst, wieso explodiere ich jetzt an der Stelle.
Ja, utilitaristisch gesehen ist kein großer Schaden entstanden und man könnte eben resignativ feststellen, dass solche Erlebnisse eben zum Alltag in den Metropolen der Gegenwart einfach dazugehören. Der tiefere Schmerz könnte vielleicht darin liegen, dass ich trotz aller Ärgernisse den mittleren Bereich nicht abschreiben kann. Ich bin auf ihn angewiesen, weil er eine Grundlage bildet des Interagierens, des Zusammenlebens, ja auch des Bereichs der vertrauten Nahbeziehungen und des Rechts, die sich ja aus ihm heraus entwickelt haben, wie Nussbaum ja auch betont. Das ist ja auch der Grund, warum Mobbing so fatal wirken kann.
Zudem wünscht, ja fordert jeder einerseits ein liebenswürdiges, angenehmes, höfliches Umfeld, möchte dabei aber die eigenen Vorstellungen als die allein passenden und maßgeblichen und seiner Stellung entsprechenden anerkannt sehen.
Es ist ja auch nicht so, dass die Erinnerten sich ärgern. Die ärgern sich einfach nicht. Die Erinnerten ärgern sich nicht, sondern die wüten. Und wüten ist nochmal was anderes als Wut haben. Die sind ja nicht persönlich betroffen von einem Wutgefühl, sondern das sind Instanzen, die für eine unkörperliche, mit Schuld verbundene Wut, ein Wüten, eher so wie das Wüten eines Orkans, eines Hurrikans stehen.
Das ist wirklich treffend, denn wütend und ärgerlich werden die Erinnerten erst, als ihnen Pallas Athene nach dem Urteilsspruch dieses altangestammte Recht der Rache entziehen möchte. Ich zitiere da jetzt aus Aeschylus, aus den Eumeniden. Da sagen sie, ja, Schlimmes dulden wir armen Töchter der Nacht durch die Pein der Kränkung. Und weiter heißt's dann, Wut hauch ich und Zorn blas ich all überall. Rechten, lang herbestehenden enthebet mich tückische Götterkraft und stößt mich ins Nichts.
Ich habe darüber nachgedacht, was das richtige Wort für Ärger im Englischen ist. Und bei meinen Recherchen bin ich draufgekommen, es gibt eigentlich keines. Anger ist Zorn, aber auch das, was wir Ärger nennen. Und meines Wissens gibt es kein Wort, das exakt unserem Ärger entspricht. Und das ist aber schon ein Problem, wenn man den Anger ins Zentrum stellt und dann zwei doch deutlich verschiedene Phänomene,
wie der Zorn und der Ärger im Deutschen deutlich verschiedene Phänomene von demselben Wort abgedeckt werden.
Mir fällt da jetzt ein, ganz an den Anfang, es geht um den mittleren Bereich, nicht privat und nicht öffentlich-rechtlich. Und das, du hast es ja auch angesprochen, eher die alltäglichen Erfahrungen. Und das ist schon, glaube ich, eine wichtige Leistung von der Nussbaum, dass sie darauf aufmerksam macht, dass es diesen eigenen Bereich gibt, den der Seneca zum Beispiel nicht unterscheidet und der abgetrennt ist davon, dass man elementar mit Kindern und Abhängigkeitsverhältnissen Erziehungsaufgaben hat, in denen man wütend werden kann und auf der anderen Seite öffentliche Gesetze. Und im mittleren Bereich gibt es aber die Gesetze nicht. Der ist per Definition im Alltagsbereich. Und die Frage, wie kommt jetzt im Alltagsbereich die Wut heraus? Das ist ja sozusagen jetzt die Frage. Und wenn, ist diese Wut nur ein Gefühl, die sich nicht auf ein Gesetz stützen kann? Und wenn die sich auf nichts stützen kann, wenn sie eine Gratis-Emotion ist, dann schaut das ja anders aus als das, was bei den Erinnern ist. Die Erinnern, die haben ja quasi aus alter Sicht ein Recht, dass sie wüten. Aber ich habe kein Recht, wegen des Parkplatzes dem anderen ein Messer an die Kehle zu setzen. Ne?
Ja, das ist sicher richtig. Der um seinen Parkplatz Gebrachte hat kein Recht, wütend zu sein. Aber es trifft seine Identität. Zum Teil sicher eine Identität, die, wie Nussbaum schreibt, auf falschen Vorstellungen und Bewertungen von Status und Ehre beruhen, aber eben auch eine Identität, die ihn als Mitglied einer Alltagsgemeinschaft bestätigt. Nussbaum überlegt, gibt es eine kulturelle Anschlussfigur an die Eumeniden, die hier eine Art wohlwollende Schutzmacht ausüben könnten?
Der Schutz der Eumeniden geht ja aufs Staatswesen, der geht ja jetzt nicht auf die Leute, die du auf der Straße triffst.
Oh ja, er geht auf den Zusammenhalt der Bürger.
Aber die Beispiele beim Flugzeug und der Gepäcksaufbewahrung, das geht ja nicht wirklich um den Zusammenhalt der Bürger. Also um ein anderes skandalträchtiges Ding zu nehmen, warum ärgere ich mich so, wenn sich jemand an der Kasse im Supermarkt vordrängt, ja? Das gehört sich nicht. Das ist unsensibel, das ist ärgerlich und ich kann mich ärgern. So à la Nussbaum. Was hat das mit Eumeniden zu tun? Ich sehe es nicht. Da muss man schon sehr philosophisch gebildet und reflektierend sein, zu sagen, das sind die Eumeniden. Man muss auch schon einigermaßen sensibel sein, zu sagen, oder unsensibel sein, zu sagen, okay, ich reg mich nicht auf, das bringt ja nichts. Und wenn das aber bei mir drin bleibt und wenn ich eine unsägliche Wut habe, weil mich da jemand zum Beispiel geschnitten hat beim Auto überholen oder sowas, ja, dann ist es wirklich ein Symptom. Kann man alles andere machen, als es vergessen.
Wenn du sagst, die Eumeniden schützen den Staat, dann ist das richtig in dem Sinn, als es eher der Staat als bestimmte Lebensweise ist und weniger im Sinne modernerer staatlicher Institutionen. Denn die Eumeniden gehören ja einer sehr frühen Göttergeneration an, weil innerhalb dieser griechischen Göttermythologie gibt es ja auch eine Genealogie und erst die jüngeren Göttergenerationen, also auch Apoll und Athene, stehen eben für einen institutionalisierteren Staat. Die Themen der Eumeniden, wie sie Pallas Athene auflistet, sind auch Glück, Überfluss, die Familie, die Herden, die Felder.
Ich habe diesen Übergang vom Erinnern zu Eumeniden ein bisschen anders gesehen, nämlich im Sinne, dass die Erinnern und die Eumeniden nur indirekt für Schutz des Gemeinwesens zuständig sind und direkt sind sie zuständig für Rache. Für unkontrollierte Rache und die Eumeniden sind zuständig für eine gesetzlich kontrollierte Vergeltung. Also es ist ein Übergang von einer unkontrollierten Rache zur Zähmung der Rache dadurch, dass die Vergeltung gesetzlich kontrolliert wird. Was das für den mittleren Bereich bedeuten kann, also ich glaube, dass es für den mittleren Bereich eigentlich am wenigsten Bedeutung hat. Primär ist es eine Sache, die den Übergang von den ersten beiden Bereichen zum Bereich der Gesetze betrifft.
Beide Parteien rächen, die alten und die neuen Götter. Es ist nicht so, dass die Erinien allein für Rache stehen und deshalb entmachtet werden, sondern zwei Götter beanspruchen Rache. Apollo beansprucht genauso Rache. Er hat den Orest angeleitet, die Mutter zu ermorden. Aber die achaiische Rache muss auf ihre Macht verzichten und muss mit anderen Mitteln arbeiten. Das ist der Übergang.
Das Gericht klärt genau genommen die Rangordnung oder die Gewichtung von achaiischen und modernen Rechtsansprüchen.
Aber dass du Menschen nicht umbringen kannst, das ist eine zentrale Geschichte, die die Gesellschaft regeln muss, sei es durch Brutalität oder sei es durch Institutionen. Ja? Aber dass, wenn jemand daherkommt und du sagst Hallo und er geht zum Kühlschrank und holt sich ein Bier raus und sagt, dazu kann ich was eh nehmen, das regelt kein Gesetz. Das ist auch nicht im Bereich der Eumeniden, das ist einfach nur ungezogen. Das ist eine Verletzung des guten Geschmacks, das ist eine Verletzung der Gastfreundschaft. Mhm. Aber das kannst du nicht regeln. Und da, was ich als Schwierigkeit habe, ist, diese Geschichte von den Erinien zu den Eumeniden, die greift an der Stelle nicht. Ja? Weil es nicht eine Frage der öffentlichen Gesetzgebung ist und weil es nicht eine Frage des Wütenden, die eigene Macht durchsetzen ist. Das ist einfach ein Fehltritt. Das ist eine soziale Unangepasstheit. Und ich wundere mich schon sehr, warum sie an dieser Stelle mit der Deutung Wut, sie operiert ja offensichtlich nicht, sie sagt ja, ja nicht nur, sie ärgert sich, sondern warum sie wütend ist. Das verstehe ich jetzt nicht gerade, weil gerade der mittlere Bereich, die Spange der Erinnerung zu den Eumeniden, ja nicht wirklich als Zentrum hat.
Das wäre interessant, auch so eine Art Genealogie der Umgangsformen oder der Höflichkeit zu versuchen. Jedenfalls ließe sich sagen, eine Strafe setzt punktuell ein, bei eindeutig umrissenen Vergehen, während eine wohlwollende Förderung viel allgegenwärtiger ist. Ich zitiere jetzt nochmal aus den Eumeniden. Da werden die Eumeniden bezeichnet als Wahrerinnen des Rechts, Innewohnende jeglichem Haus, jeglichem Werken als strenge Warnerinnen zugesellt.
Das Problem wird dadurch, glaube ich, kompliziert, dass diese drei Bereiche nicht einfach nebeneinander stehen, sondern sich überlagern. Weil der dritte Bereich sowohl in den ersten wie in den zweiten Bereich hineinspielen kann. Also sowohl im Bereich der intimen persönlichen Beziehungen wie auch im Bereich des mittleren Bereichs können Fälle auftreten gravierenden Unrechts, wo der Rekurs auf das Gesetz, also eigentlich auf den dritten Bereich, die einzig richtige Form ist. Diese drei Bereiche sind nicht einfach zu parallelisieren, sondern der dritte Bereich stellt einerseits einen eigenen Bereich dar, den Bereich des politischen Zusammenlebens der Institutionen, und zugleich deckt aber auch ab Teilbereiche in den beiden anderen Bereichen. Und das kompliziert die Sache, weil man kann deinen Beispielen aus dem mittleren Bereich auch Beispiele entgegensetzen. Wenn du in der U-Bahn zusammengeschlagen wirst und schwerst verletzt wirst, spielt sich das im mittleren Bereich ab. Und es ist aber eindeutig ein Fall dann für den...
Nein, das glaube ich nicht. Wenn ich zusammengeschlagen werde, das ist ein Verbrechen. Das ist ein Vergehen gegen das Gesetz. Ich habe dieselbe Richtung, die du sagst, aber ein bisschen ein weniger
mörderisches Beispiel. Naja, aber so wie sie den Bereich definiert. Da sagt sie, der Bereich ist definiert um Dinge, die passieren zwischen Leuten, die einander nicht kennen oder zufällig begegnen. Dann müsste sie ihn präziser definieren und sagen, soweit nicht das Gesetz zuständig ist dafür.
Die Nahbeziehung und der Mittelbereich sind Lebensbereiche. Aber das Recht ist ja nur eine Institution zur Konfliktregelung, die in den anderen Lebensbereichen auftritt. Das Recht ist ja nicht ein räumlicher Lebensort.
Ich habe ein, wie gesagt, ein bisschen weniger aggressives, ein brutales Beispiel, das aber in dieselbe Richtung geht, an das ich gedacht habe. Es gab jetzt vor kurzem in Deutschland ein Gerichtsurteil über eine Begebenheit, das war in Essen, bei einem Bankomaten. Am Abend, in der Nacht oder sowas, ist ein Mann zusammengebrochen, da war noch kein Mensch dabei. Und dann sind vier Leute gekommen und haben Geld abgehoben und haben sich nicht um den gekümmert und sind wieder abgehauen. Und der fünfte erst oder die fünfte erst hat die Polizei gerufen. Da würde ich jetzt das Folgende sagen. Wenn ich zum Bankomat gehe und jemand stolpert und fällt dorthin und jemand, der vor mir ist, kümmert sich um den nicht, dann kann ich mich ärgern, dann kann ich sogar auch eine Wut haben. Aber der muss dem nicht aufhelfen.
Der muss den nicht aufhelfen, das ist nicht im Gesetz.
Verlassene Hilfeleistung, die sind auch deswegen verurteilt worden.
Nein, du hast mein Beispiel nicht bis zu Ende gehört. Wenn der niederfällt, weil er stolpert, weil er sich über eine Bananenschale ausrutscht und er stolpert dann und er liegt und dann rappelt er sich wieder auf, dann muss ich ihm nicht helfen, wenn ich das sehe. Wenn er allerdings niederfällt, stürzt, hat eine klaffende Wunde, dann ist es der Fall der unterlassenen Hilfestellung. Das ist eigentlich eine Idee von mir, die das einmal unterstützt, was du sagst, nämlich dass diese Bereiche ineinander gehen. Aber ich würde doch, so wie ich das verstanden habe von der Martha Nussbaum sagen, der mittlere Bereich ist zwar in der Öffentlichkeit, aber in Bereichen und in Abläufen, die nicht gerichtsrelevant sind. Und mit dem Bankomat-Beispiel wird schön sichtbar, dass sowas natürlich relativ rasch auch gerichtsrelevant sein kann. Aber darüber reden wir erst dann im nächsten Punkt, auf den wir jetzt dann bald kommen.
Dann ist aber die Bezeichnung drei Lebensbereiche ein bisschen irreführend, weil die ersten beiden sind eindeutig Segmente unseres Lebens und der andere, da ist eine Überlagerung eines Lebensbereiches durch zusätzliche Faktoren.
Na, könnte man da nicht die Nussbaum ein bisschen verteidigen, indem man sagt, Lebensbereiche lassen wir vielleicht mal, aber in diesen drei Szenarios treten tatsächlich unterschiedliche Funktionen für Wut auf. Das eine ist der Erziehungsbereich, das ist persönliche Abhängigkeitsbereich, also Partnerschafts- und Erziehungsbereich. Das zweite ist der lockere Umgangsbereich und das dritte ist der Kriminalbereich, also das ist der Gesetzesbereich. Und die Sache, über die wir jetzt auch reden irgendwie und die schon wichtig ist, ist zu sagen, um es jetzt bei deinen Erinnern und Eumeniden zu sagen, die treten dort anders auf, in jedem Bereich. Die sind in jedem Bereich anders, die kann man nicht gleich einschätzen in allen drei Bereichen. Du hast aber auch schon den Übergang angedeutet, den wir jetzt noch vor uns haben, nämlich nicht nur zum öffentlichen, sondern auch zum Rechtsbereich. Da gibt es zwei verschiedene Formen, die Martha Nussbaum diskutiert. Das eine ist die Everyday Justice und das andere ist die Revolutionary Justice. Und die Erfahrung, die man hat mit dem gewöhnlichen Rechtssystem und auf der anderen Seite mit der Aufgabe, mit dem Impuls, die ganzen Grundlagen des Rechtssystems, unter denen eine gewisse Gesellschaft operiert, in Frage zu stellen und umzuwerfen. Ich glaube, das Gewöhnliche klammern wir mal ein, vor allem auch deswegen, weil vieles nach dem, was Martha Nussbaum sagt, parallel läuft zum privaten Bereich. Also die Frage Erziehung, die Frage jugendliche Delinquenten, die sehr im Vordergrund ist bei ihr, schließt sich an, wie sie selber sagt, an Erfahrungen, die man im Familienbereich hat. Wir sollten vielleicht jetzt ans Ende des Buches kommen, da kommen nämlich noch neue Aspekte mit rein, da wird es politisch und sogar weltpolitisch, kann man sagen. Franz Brammer hat da einiges dafür vorbereitet.
Na gut, dann zur Frage, wie sieht es mit Zorn und Vergebung aus, wenn es nicht um konkrete Unrechtshandlungen, in welchen Bereichen immer, von Einzelpersonen, sondern um strukturelle Ungerechtigkeit und deren Überwindung geht. Die Beispiele, die Martha Nussbaum dabei vor allem im Auge hat, sind drei. Das britische Kolonialregime in Indien, das System der Apartheid in Südafrika, die systematische Diskriminierung der Schwarzen in den USA. In allen drei Fällen waren, wenn auch auf unterschiedliche Weise, Ungerechtigkeiten in das Rechtssystem selbst eingebaut. Sie konnten nur dadurch überwunden werden, dass das bestehende Unrechtssystem durch ein neues, gerechteres ersetzt wurde. In der Terminologie Nussbaums ist es die Aufgabe, wie sie es nennt, revolutionärer Gerechtigkeit, im Unterschied zur Alltagsgerechtigkeit, diesen Übergang von einem Unrechtsregime zu einer auf Gerechtigkeit aufgebauten Gesetzesordnung herbeizuführen. Warum wählt Nussbaum diese drei Beispiele? Die Antwort ist, dass in allen drei Fällen das bestehende Unrechtsregime durch einen Kampf überwunden wurde, der, Nussbaum zufolge, der Zornlosigkeit verpflichtet war. Und sie führt an Gandhis Kampagne der Nichtzusammenarbeit gegen die britische Kolonialherrschaft, die Bürgerrechtsbewegung von Martin Luther King und den Kampf zur Überwindung des Apartheid-Systems mit dem Hauptprotagonisten Nelson Mandela. Alle drei Bewegungen waren laut Nussbaum zutiefst von einem Geist der Zornlosigkeit getragen. Sie sagt, dass Gandhi, King und Mandela den Zorn in theoretischer wie praktischer Hinsicht abgelehnt haben und dass sie damit auch dauerhaft erfolgreich waren. Das ist die Position Nussbaums. Manche Rezensenten bezweifeln allerdings, dass jemand wie King die Sichtweise Nussbaums teilen würde, dass Zorn immer einen Vergeltungswunsch impliziert. Ein Thema, das wir schon in der ersten Sendung angesprochen haben. Und wenn, selbst wenn das so wäre, hieße es für King, so dieser Rezensent, immer noch nicht, dass dies ein so gravierendes Problem darstellen würde, dass man auf den Zorn als Antriebskraft zur Veränderung schwerwiegend ungerechter Zustände verzichten könnte und sollte. Es ist wenig überraschend, dass Nussbaum keinerlei Anlass sieht, in Bezug auf den Bereich der revolutionären Gerechtigkeit ihre Kritik des Zorns und ihre Relativierung der Bedeutung des Verzeihens zu revidieren oder auch nur zu modifizieren. Allerdings kommen neue Aspekte bzw. Akzentsetzungen hinzu. Ich hebe zwei hervor. Am wichtigsten scheint mir zu sein, dass der Gedanke der Anerkennung der Wahrheit, Acknowledgement of Truth, bzw. der Anerkennung geschehenden Unrechts, Acknowledgement of Wrongdoing, im Bereich der politischen Gerechtigkeit, im Unterschied zu den beiden anderen Bereichen, im Bereich der politischen Gerechtigkeit und vor allem jetzt im Bereich der revolutionären Gerechtigkeit, ein ganz besonderes Gewicht bekommt. Anerkennung der Wahrheit, was ist damit gemeint? Anerkennung der Wahrheit heißt, dass öffentlich anerkannt werden muss, dass ein Unrecht geschehen ist. Nussbaum betont, dass für ihre Sicht der Dinge im Unterschied zu anderen utilitaristischen Theorien die Anerkennung der Schuld, Acknowledgement of Culpability, zentral ist. Und warum ist diese öffentliche Anerkennung der Tatsache, dass Unrecht geschehen ist, gerade im Bereich der revolutionären Gerechtigkeit so wichtig? Nussbaums Antwort, weil ohne diese Anerkennung es nicht möglich ist, jenes Vertrauen zu schaffen, das die unabdingbare Voraussetzung für den Aufbau eines auf Gerechtigkeit gegründeten Gemeinwesens ist. Ganz ohne Blick zurück geht es also doch nicht. Das ist ein kleiner Seitenhieb darauf, dass sie immer wieder betont, man soll nach vorne blicken und nicht zurück. Sie sagt selber, Institutionen müssen zurückblicken, wenn sie vorwärts kommen wollen. Der zweite weiterführende Gedanke ist, dass sie differenziert zwischen Gewaltlosigkeit und Zornlosigkeit. Gewaltlosigkeit lehnt Nussbaum ab. Jedenfalls als universales Prinzip. Zornlosigkeit ist das, wofür sie eintritt. Ich finde es interessant, dass sie in diesem Zusammenhang auch den Einwand bespricht, dass Menschen nur für ihre Handlungen, aber nicht für ihre emotionalen Zustände wie Zorn zur Verantwortung gezogen werden können. Das sagen quasi ihre Gegner. Ihre Position ist klar. Menschen sind nicht nur für die aus bestimmten Gefühlen hervorgehenden Handlungen, sondern auch für diese Gefühle selbst, für deren Auftreten oder Nicht-Auftreten verantwortlich. Das Ziel der Zornlosigkeit bleibt aufrecht. Der Königsweg zu diesem Ziel besteht in der schon angesprochenen Selbstbeobachtung, in der introspektiven Meditation. Man könnte auf Marc Aurel hinweisen, auf Seneca hinweisen, auf Nelson Mandela in der Gefängniszelle. Was sie nicht sagt, ist, dass es einen deutlichen Unterschied zwischen der Verantwortung für die eigenen Handlungen und der Verantwortung für die eigenen Gefühle gibt. Jedenfalls würde ich dafür plädieren. Bezüglich der Rolle, die die Vergebung spielt, argumentiert sie, wie in den übrigen Abschnitten des Buches, im Prinzip ist auch hier ihre Position ein Plädoyer für eine Rückkehr zu einem Stadium before forgiveness. Eine Rückkehr, die aus ihrer Sicht kein Rückschritt ist. Ich komme zu meinen Fragen, die im Wesentlichen dieselben sind wie schon bei unserem ersten Gespräch. Ist Zornlosigkeit wirklich ein anzustrebendes Ideal? Sind Vergebung und bedingungslose Liebe wirklich Gegensätze? Geht es bei dem Themenkomplex Schuld und Vergebung wirklich nur um Anger Management zwecks Optimierung des individuellen oder allgemeinen Wohls? Gedanke, der mich beschäftigt hat, ist auch, muss man nicht einen deutlicheren Unterschied nicht nur zwischen Zorn und Ärger, sondern auch zwischen Zorn und Empörung machen? Ist es wirklich zielführend, im Umgang mit geschehenem Unrecht den Blick zurück gegen den Blick nach vorn auszuspielen? Ist die Selbstbeobachtung, die introspektive Meditation wirklich der Königsweg der Arbeit an sich selbst?
Du bist auch nicht so für die Gewissenserforschung, scheint mir.
Stimmt so nicht. Sie ist mir ja sehr vertraut aufgrund meiner katholisch geprägten Kindheit. Ich glaube nur nicht daran, aufgrund meiner Erfahrungen damit, dass sie wirklich zu tiefgreifenden Veränderungen führen kann oder zu Veränderungen von tief eingesessenen Verhaltensmustern. Also insofern bezweifle ich ein bisschen die implizite Anthropologie von Nussbaum, die mir zu sagen scheint, Handlungen bleiben dem Menschen äußerlich. Wenn ich etwas tue, kann ich jederzeit wie Seneca sagen, das hast du heute schlecht gemacht, ich verzeihe dir, morgen machst du es besser. Mir kommt das eher naiv vor, dass durch eine bloße Selbstreflexion und den Vorsatz, morgen mache ich es besser, das haben wir jetzt bei der Lebensklugheit und so weiter, also da bin ich irgendwie sehr, sehr skeptisch. Selbstbeobachtung okay, als wirkliche Veränderung, Selbstkultivierung kann es bestenfalls ein Teilmoment sein und es hat auch sehr gefährliche Seiten, würde ich auch dazu sagen.
Es gibt in dem Everyday Justice Teil eine Überlegung, die anschließt an den Kriminologen und Soziologen John Brathwaite, der Versöhnungskonferenzen organisiert, gerade auch mit jugendlichen Straftätern. Und die Devise dabei ist, deutlich zu trennen zwischen der bösen Tat und der Person. Und da, wie ich das gehört habe, habe ich mir schon gedacht auch, es ist eine eigentümliche Dualisierung, die an der Stelle stattfindet, nämlich die Person ist gut, das wird immer wieder betont, du bist unser geliebtes Kind, du bist in unserer Gemeinschaft als Person akzeptiert, aber du musst auch zugeben, dass du jetzt eine Sünde, unter Anführungszeichen, gemacht hast und du musst das eingestehen, du musst dazu stehen. Wenn du dazu stehst, dann hast du das getilgt, hast du in einer gewissen Weise getilgt. Die Strafe muss dann gar nicht kommen, weil du hast eingesehen, dass du das gemacht hast und das hast du getan, weil du eine gute Person bist. Und da steht so eine Diskrepanz zwischen einer Tat und einer idealisierten Persönlichkeit dahinter, die auch etwas mit dem zu tun hat, glaube ich, was du jetzt kritisierst, nämlich einer solchen Aufspaltung.
Das weckt bei mir wieder den Gedanken vom Unterschied von Zorn und Empörung, allerdings eher gegenläufig, nämlich weil mir vorkommt, Zorn richtet sich definitiv auf eine Person. Ich bin dir böse. Ja? Empörung hat im Fokus viel, viel stärker eine Handlung. Aus meiner Sicht kann es so sein, der Zorn vergeht und verraucht, ohne dass dadurch aber auch bewirkt wird, dass die Empörung über diese Handlungsweise verschwinden würde. Also das heißt, also in Bezug, wenn man es in der Terminologie des Verzeihens formuliert, wenn ich jemanden verzeihe, heißt das noch lange nicht, dass ich seine Handlungsweise nicht mehr empörend finde. Es heißt nur, ich bin bereit, trotz dieser empörenden Handlungsweise es wieder zu versuchen, mit Hannah Arendt gesprochen, gemeinsam zu handeln. Dann Act in Concert, also ein gemeinsames Spiel zu spielen. Das scheint mir auch für den Begriff der Verzeihung wichtig zu sein, weil fast durchgängig immer nur der Aspekt Verzeihung heißt, ich komme mit mir ins Reine, behandelt wird. Und meines Erachtens Verzeihung aber auch und vielleicht sogar primär heißt, ich bin bereit, mit dir wieder gemeinsam zu handeln. Und das heißt, Verzeihung kommt nur an ihr Ziel, wenn auf der anderen Seite jemand ist, der dann in irgendeiner Form auch bereit ist, darauf einzugehen.
Ich habe den Eindruck, dass sie sich da insofern ein kleines bisschen leicht macht, als alle drei Beispiele einem gemeinsamen Schema folgen. Nämlich alle drei Beispiele, es ist ein Kampf um Anerkennung und das Ziel ist in gewisser Weise die Aufnahme in eine Gruppe, in eine bestehende Gruppe, also die Integration in eine Gruppe, zum Beispiel eben, dass die Schwarzen aufgenommen werden in die Gesellschaft der Weißen in Südafrika und in den USA und in Indien, dass Indien in den Kreis der souveränen Nationen aufgenommen wird. Die Engländer ziehen sich zurück. Und in gewisser Weise wird auch eine Art, man könnte mal sagen, Anachronismus beseitigt. Also es ist zwar eine revolutionäre Gerechtigkeit, aber es ist auch eine Art Anwendungsdefizit, dass gewisse Regeln nicht richtig angewendet werden und die Person wird integriert. Also man könnte sagen, bei der Frauenbewegung wäre zum Beispiel der Kampf ums Wahlrecht. Das ist sozusagen in gewisser Weise ein Anachronismus und der wird nicht blutig ausgetragen, weil es ja der einen Gruppe um die Integration und um die Aufnahme geht, um es ist klar, was die gemeinsame Zukunft ist. Aber ein anderer Fall wäre jetzt zum Beispiel bei einer politischen Auseinandersetzung, zum Beispiel zwischen rechts und links, wo in gewisser Weise beide, zwei Gruppen eine Vision für die Zukunft haben, die sich konträr widerspricht und den anderen als jemanden empfinden, der diese gute Vision schädigt. Also wo die Richtung des Gemeinsamen nicht klar ist. Es kommt mir vor, das ist da ein schwierigerer Fall, als wenn eine Gruppe einfach nur einen Platz an der Seite haben will.
Welfarismus, sagt sie selber, dass sie vertritt, nicht? Und der Welfarismus basiert natürlich auf einem Versöhnungsmodell. Das basiert darauf, dass integriert wird.
Genau.
Weil das kann sich nicht leisten, dass der Zorn auseinander, dass der Zorn sozusagen Leute auseinander dividiert. Ja? Und das ist vielleicht auch ein bisschen ein Grund des Unbehagens, dass man hat, wenn die höchste Errungenschaft, die Gesellschaft haben kann, Welfarismus ist, auf der Basis davon, dass es allen sowieso gut geht und dass die Leute, die für Revolution einstehen, halbe Heilige sind, so wie sie sich aussucht, die eine Linie vorzeichnen, wo es am Ende allen dann besser und gut geht, utilitaristisch, wohlfahrtsstaatlich. Das Unbehagen, das man damit hat, ist, dass man sagt, das ist nicht die ganze Geschichte. Die Versöhnlichkeit, die hat auch immer wieder was Ideologisches, ne? Die hat immer wieder was Begütigendes.
Naja, vor allem in dem Abschnitt über revolutionäre Gerechtigkeit kommt ja noch ein viertes Beispiel vor, wo eine ungerechte Ordnung durch eine gerechte ersetzt wird. Und zwar das Beispiel des Nationalsozialismus. Nussbaum grenzt sich sehr klar von Gandhis Ansatz der Gewaltlosigkeit ab und von dem Gedanken, also den Gedanken, man könnte Hitler dadurch überwinden, dass man Widerstand leistet, das nennen sie einfach absurd. Sie diskutiert das Beispiel aber nicht wirklich. Also sie sagt, ohne Gewalt wäre es hier nicht gegangen, aber sie verwendet es auch nicht als Beispiel, obwohl es genau das Muster ist, sozusagen. Wahrscheinlich würde sie sagen, auch mein Modell passt auch hier, diese Überwindung des Nationalsozialismus, auch hier hätte Zorn nichts gebracht. Man kann allerdings dann schon sagen, haben nicht die Deutschen und Österreicher genau, sind sie nicht ihrem Ratschlag gefolgt und haben einmal viele Jahre hindurch nur in die Zukunft geblickt und gesagt, na, schauen wir doch nicht nach hinten, das Herumreiten auf der Vergangenheit, das bringt doch nichts. Also das ist ein bisschen eine böse Interpretation, auch böse, weil sie ja diese Acknowledgement of Wrongdoing betont. Aber man sieht schon die Problematik dieses, schauen wir nur nach vorne und nach hinten nur das bisschen, das halt gerade noch notwendig ist.
Also eine zornlose Exekution wäre gestattet. eine, wenn US-amerikanische Soldaten gegen die deutsche Armee vorgehen und strategische Maßnahmen setzen, die zum Tod von Menschen führen, wenn sie dabei nicht zornig sind, dann ist das in Ordnung.
Ja, und da kannst du aber schon fragen, zornlos, ja, ohne Empörung kommst du da raus? Glaube ich nicht. Eichmann hinzurichten aus Zorn wäre natürlich nicht in Ordnung gewesen, aber heißt das auch, dass Empörung ein Hindernis war für ein gerechtes Verfahren?
Eine Frage, die ich noch gehabt habe in dem Zusammenhang, Menschen sind für ihre Emotionen verantwortlich, so wie für ihre Handlungen. Da habe ich mir gedacht, sozusagen Gegenprobe, wenn ich neidisch bin, wenn ich eifersüchtig bin, wenn ich wütend bin, bin ich dann vor der Aufgabe, mich zu kümmern, dass ich mir das möglichst abgewöhne? Oder ist es so, dass manche Leute nervöser sind, leichter zufrieden zu stellen sind, leichter in Unruhe zu bringen sind und man ihnen nicht in dem Sinn antrainieren kann oder sollte, dass sie diese Antriebspotenziale bei sich selber wegtrainieren?
Ja, ich glaube auf jeden Fall, für meine Handlungen bin ich auf eine sehr direkte Weise verantwortlich. Und dafür, ich würde zugeben, ich bin ja auch für so etwas wie, da bin ich mit Nussbaum, wie Selbstkultivierung verantwortlich. Und durch die Art und Weise, wie ich lebe, welche Handlungen ich immer wieder setze, bilden sich bei mir Haltungen, bilden sich bei mir Einstellungen und das hat wahrscheinlich auch Einfluss auf meine Gefühle. Und in dem Sinn bin ich auch dafür verantwortlich, aber zum Beispiel unser Rechtssystem macht ganz klare Unterschiede zwischen Handlungen, die jemand setzt und Gefühle, die er hat. Und du wirst selten oder wahrscheinlich gar nicht eingesperrt dafür, dass du quasi deine Gefühle nicht ausreichend kultiviert hast. Und ich glaube, dass hier unser Rechtssystem schon, dass diese Intuition, die da dahinter steht, schon was für sich hat. Das geht allerdings ein beim Urteil, glaube ich, manchmal als jemand, der ununterbrochen getrunken hat, natürlich auch dafür verantwortlich ist, dass er dann einmal im Zorn ausrastet oder im Zustand der Betrunkenheit ausrastet. Aber das ist eine ganz andere Art von Verantwortlichkeit, Accountability, als die Verantwortung für die Taten.
Mir kommt dabei wiederum, was für ein breites Aufgabenfeld sich die Masa Nussbaum da genommen hat. Auf der einen Seite diese wirklich eindrucksvolle und überzeugende Argumentation dafür, dass man nicht revanchistisch die Wut einsetzen soll, dass man nicht quasi den Schwung der Wut, der emotional aufkocht, dazu verwendet, Gesellschaftszustände herzustellen, wo es Auge um Auge, Zahn um Zahn, hast du mir das, mache ich dir das, macht und die Wut auf diese Art und Weise, könnte man sagen, instrumentalisiert in ein Gesellschaftssystem. Das ist auch der Grund, warum sie da zurückgreift bis zu den Griechen, weil die sich da das erste Mal damit auseinandergesetzt haben, wie beschwichtigt man das. Ne? Aber auf der zweiten Seite kommt sie dann auch mit rein in Bereiche, wo jemand doch sagen kann, ich bin halt mal ein Heferl. Tut mir leid, ich bin erregbarer als jemand anderer. Ist es ein Fehler, melancholisch zu sein oder phlegmatisch zu sein? Ist es ein Fehler, leichter Zorn zu sein? Oder ist man als jemand, der leicht erzürnt ist, nichts anderes als ein Kandidat dafür, sich besser in den Griff zu kriegen?
Hm? Ja, Nussbaum würde sagen, ja, es ist ein Fehler. Man kann dagegen kämpfen. Der Kampf dagegen wird sozusagen nie endgültig gelingen, aber das gilt auch für andere Bereiche. Wir bemühen uns auch um gesunde Ernährung und körperliche Fitness, ohne dass wir jemals ganz das Ziel erreichen, absolut gesund zu leben und nichts zu tun, was unserer Fitness schadet. Und genauso können wir zwar letztlich ein bisschen hoffnungslos auf einen endgültigen Sieg, aber können und nicht nur können, sondern müssen auch gegen den Zorn kämpfen. Also wenn du ein Heferl bist, Herbert, dann musst du dagegen kämpfen, auch wenn du, so wie die Nussbaum, wahrscheinlich immer wieder Rückschläge erfahren wirst.
Als Abschluss könnten wir vielleicht für uns selber und auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer vorschlagen, am Ende des Tages heute eine Selbstprüfung durchzuführen und sich zu fragen, ob erstens mal im Laufe des Tages Wutmomente aufgekommen sind und wie sie mit diesen Wutmomenten umgegangen sind. Wir können Ihnen versichern, das Buch von Masa Nussbaum ist dick und ausführlich und kann Ihnen an dieser Stelle sicher helfen.